Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wenn es nicht wichtig wäre für die Bundesregierung, dann könnten die auch irgendeinen Fredi dahinstellen, der das alleine vorstellt. Aber weil es eben Prio 1 ist, kommt nicht die Fredi-Fraktion, sondern die erste Reihe. Also Gesundheitsminister Jens Spahn, der Innenminister Horst Seehofer, Chef vom Kanzleramt Helge Braun wird dabei sein und auch der Präsident vom Robert-Koch-Institut. Die alle stellen morgen Vormittag die Corona-Warn-App vor. Trägt diese App dazu bei, dass wir vielleicht alle auch ein bisschen entspannter umgehen können mit dieser Situation? Ja, sie kann auf jeden Fall helfen, so schätzt das Christina Sartori ein, die ist Wissenschaftsjournalistin.
Also die kann helfen, schnell Menschen zu informieren, dass sie sich eventuell angesteckt haben, damit die sich dann sofort extra vorsichtig verhalten. Und zwar gerade in der Zeit, in der sie besonders ansteckend sind, nämlich am Anfang, bevor die ersten Symptome auftreten.
Wie diese App genau funktioniert, man kann sie sich ja freiwillig runterladen, das gucken wir uns heute im frischen Podcast vom Update am 15. Juni an. Außerdem geht es bei uns um Bayer.
Wie überall im Leben, es braucht einen Mann, nicht nur eine Frau. Insofern muss der Hahn seinen Job gemacht haben. Im Fachjargon nennt man das, der muss die Hühner getreten haben.
Das ist Inga Feiger, die verleiht Hühner- und Brutmaschinen. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, weil wir wissen wollten, kann man denn eigentlich zu Hause auch Hühnereier ausbrüten? Ja, kann man sogar im Ofen, aber empfehlen würde sie das nicht und zwar aus mehreren Gründen. Alle Details dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich sollte es diese App ja schon Mitte April geben. Dann musste das ganze Prinzip aber nochmal grundlegend geändert werden, weil DatenschützerInnen gesagt haben, oh Leute, wenn ihr das so machen wollt, das wird schwierig. So, jetzt gucken wir auf den Tacho. Es ist Mitte Juni und ab morgen kann man sie dann runterladen, die Corona-Warn-App. Es gibt auch eine offizielle Pressekonferenz dazu. Jens Spahn wird unter anderem mit dabei sein und die Entwickler der App, die werden auch noch ein paar Worte dazu sagen. Uns interessiert jetzt im Update, wie läuft das konkret ab? Also wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe, mir diese App zu holen, niemand muss, ist ja freiwillig, ne? Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori hat die Infos dazu für euch. Christina, gehen wir mal davon aus, ich hätte mich jetzt infiziert mit Corona. Was passiert dann mit der App? Also muss ich das da irgendwo eintragen oder was?
Ja, aber erstmal würdest du dann von dem Labor einen QR-Code bekommen, den senden die dir zu. Und mit dem kannst du dann in der App eintragen, dass du dich infiziert hast. Wenn du willst, du musst es ja nicht machen. Viele Labore können das schon, so einen QR-Code vergeben, aber nicht alle. Also wenn du jetzt an so ein Labor geraten bist, die das noch nicht können, dann müsstest du eine Hotline anrufen und die stellen dir dann Fragen. Das sind psychologisch geschulte Menschen, die stellen dir dann ganz geschickte Fragen, um herauszufinden, bist du wirklich positiv getestet worden oder machst du nur einen richtig blöden Witz? Die kennen dich ja nicht. Und wenn sie denken, gut, der vertrauen wir, die ist wirklich positiv getestet, dann erhältst du eine TAN und mit der kannst du dann in der App eintragen, dass du positiv getestet wurdest. Wenn die sagen, nö, das klingt unglaubwürdig, dann kriegst du keine TAN.
Okay, du hast ja eben schon gesagt, ne? Also wenn ich jetzt positiv getestet bin, kann ich das eben angeben, wenn ich das jetzt...
Muss aber nicht.
Genau, muss nicht. Aber wenn ich das gemacht habe oder machen würde, dann würden alle gewarnt, mit denen ich Kontakt hatte.
Ja, alle, mit denen du relevanten Kontakt hattest, also wo du nah genug dran warst und lange genug dran warst. Und also die App versucht das irgendwie ganz gut abzuklären, dass nicht jeder, der an dir vorbeigegangen ist, dann gewarnt wird. Mhm. Und es soll wohl auch so sein, dass wenn zum Beispiel eine dünne Wand dazwischen ist oder sowas oder eine Plexiglasscheibe, dann hoffentlich wird die App das auch realisieren und deswegen diese Kontakte dann nicht warnen.
Jetzt denken wir das Ganze mal umgekehrt. Was ist denn, wenn ich eine Warnung bekomme von der App? Was passiert denn dann? Wie läuft denn die Nachverfolgung?
Also dann soll man sich bei seinem Hausarzt melden oder beim Gesundheitsamt. Man kann sich direkt testen lassen oder aber beim Gesundheitsamt, die werden dann helfen, auch durch Fragen herauszufinden, ob man sich denn tatsächlich angesteckt haben könnte. Auch wieder durch Fragen. Also das läuft jetzt im Moment auch schon so ohne die App. Das heißt, dann versucht man herauszufinden, was hat man an dem Tag gemacht. Dann fragen die, hatten Sie da eine Maske auf? Wie haben Sie sich denn verhalten? Standen Sie eng zu jemandem oder sowas? Dabei dürfen die Mitarbeiter nicht verraten, wer denn der Infizierte ist. Das fällt unter den Datenschutz. Und dann am Ende dann bekommt man dann so einen Ratschlag, lassen Sie sich besser testen oder nee, das hört sich nicht so gefährlich an, müssen Sie eigentlich gar nicht. Und dann kann man sich testen lassen oder nicht.
Also auch da aber alles freiwillig.
Alles freiwillig.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, diese App, was bringt die jetzt tatsächlich? Also hilft die uns weiter, wie wir jetzt mit dieser Pandemie umgehen können. Also ich denke, so in Richtung, können wir unseren Alltag wieder so ein bisschen normaler gestalten dadurch?
Also die ist jetzt kein Schutz, ne? Es ist nicht sowas wie ein Mund-Nasenschutz, der so ein bisschen das Risiko senkt, dass man andere ansteckt oder sich selber ansteckt. Die ist nur ein Hilfsmittel. Diese App ist jetzt kein Allheilmittel. Die ist ein Baustein von mehreren, um dieses Virus einzudämmen. Also die kann helfen, schnell Menschen zu informieren, dass sie sich eventuell angesteckt haben, damit die sich dann sofort extra vorsichtig verhalten. Und zwar gerade in der Zeit, in der sie besonders ansteckend sind, nämlich am Anfang, bevor die ersten Symptome auftreten. Aber es müssen ja immer noch eben die Profis vom Gesundheitsamt Gespräche führen, um Infektionsketten aufzuspüren. Das geht nicht alleine durch die App. Und selbst die App warnt ja erst, wenn jemand sein positives Testergebnis in den Händen hält, also mindestens einen Tag später. Wie gesagt, kein Allheilmittel, auch kein richtiger Schutz jetzt, aber trotzdem, ich denke, gerade wenn die Fallzahlen wieder zunehmen, jetzt sind sie ja wirklich schön niedrig, aber wenn die mal wieder steigen, dann könnte die App wirklich helfen, sehr gut helfen zu verhindern, dass sich das Virus wieder verbreitet. Die hilft dann vor allen Dingen diesen Mitarbeitern beim Gesundheitsamt.
Morgen wird also die Corona-Warn-App vorgestellt. Wie sie konkret funktioniert, das hat uns Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sklaverei, die Kolonialzeit, formal ist das alles beendet und vorbei, ist Geschichte. Nur den anti-schwarzen Rassismus, den gibt es immer noch überall auf der Welt. Bei den Black Lives Matter-Protesten geht es ja schon seit ein paar Tagen nicht mehr ausschließlich darum, dass Schwarze benachteiligt werden und Gewalt erfahren. Der Protest, die Wut, richtet sich mittlerweile auch gegen Symbole, gegen Denkmäler, die für Unterdrückung stehen. Statuen von Christopher Columbus oder James Cook werden demoliert, besprüht, vom Sockel gestoßen. Was ist das jetzt? Ist das ein Zeichen einfach nur für Zerstörungswut oder ist das ein Zeichen, dass sich endlich mal was ändert? Und wir stellen noch die Frage, gibt es vielleicht auch einen Mittelweg? Also irgendwas zwischen ja stehen lassen und entfernen. Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting war heute dafür in Bonn unterwegs, auf dem Poppelsberger Friedhof. Denn auch der hat eine koloniale Geschichte.
Das hier ist die Grabplatte von Lothar von Trotha. Und wenn man jetzt so flüchtig drauf guckt, dann sieht man hier so weiße Flecken drauf. Das sind aber keine Beschädigungen, sondern das sind wahrscheinlich Flechten. Hier hat die Natur vielleicht schon ein bisschen drauf rumgesprayt, könnte man sagen. Abgesehen von diesen Flechten sieht es aus wie ein Grab wie jedes andere. Ist es aber nicht.
Ja, wie wir hier sehen, hätten wir an dem Grab locker vorbeigehen können und wir erkennen gar nicht, dass hier ein Völkermörder liegt von dem ersten Völkermord im 20. Jahrhundert.
Zielstrebig hat mich René Vesper über den Poppelsdorfer Friedhof geführt in die Abteilung Ehrengräber bis zu der mächtigen grauen Grabplatte. Die ist fester Bestandteil einer Stadtführung, die unsere Kolonialgeschichte behandelt. General Lothar von Trotha, das ist sowas wie der traurige Höhepunkt der Führung. 1904 kam er nach Namibia, setzte Kopfgelder aus und befahl, die Herero zu vertreiben.
Ich zitiere, das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Chuet-Rohr, also dem großen Rohr, das meint eine große Waffe, dazu zwingen.
Historiker schätzen, dass dabei 80.000 ihr Leben verloren haben. Von Trotha selbst hatte mehrfach klargemacht, dass er die Herero vernichten wolle.
Ja, also es gibt hier die Kategorie der Ehrengräber auf dem Poppelsdorfer Friedhof, wie es auch auf anderen Friedhöfen gibt. Und Lothar von Trotha hat eben ein solches Ehrengrab bekommen. Und wir finden es besonders problematisch, dass ein Völkermörder, der zum ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts beigetragen hat, hier so ein Ehrengrab in Bonn bekommt.
Wer die Stadtführung mitmacht, sieht unter anderem beim Gang durch die Innenstadt eine Statue im Stil kolonialrassistischer Werbung. Keine 2 Meter neben dem Touristenmagneten Beethovenhaus. Dazu kein Kommentar. Wer die Stadtführung mitmacht, der lernt unter anderem, dass unser späterer erster Bundeskanzler Konrad Adenauer noch 1927 forderte, das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig Raum für die große Bevölkerung. An seiner riesigen Büste auf der Adenauerallee dazu kein Kommentar. René und seine Gruppe Bonn Postkolonial wollten das so nicht hinnehmen, haben der Stadt Bonn geschrieben und darum gebeten, im Fall vom Ehrengrab Lothar von Trothas zu handeln. Die hat dann geantwortet, leider ausweichend.
Genau, also wir waren mit der Antwort von der Stadt Bonn nicht zufrieden, haben jetzt einen zweiten Brief geschrieben und den auch auf unserer Website öffentlich gemacht, um einfach den zivilgesellschaftlichen Druck auf die Stadt Bonn, auf die zuständigen Behörden zu erhöhen.
Was sich die Gruppe wünscht, echte Auseinandersetzung.
Wir wollen eben die Spuren erstmal aufdecken und dann darüber Gedanken machen und zurücknehmen und sagen, aha, da ist ja was, wie gehen wir jetzt damit um? Und erstmal die kolonialen Spuren aufdecken.
Erst einmal Bescheid wissen und dann eine Haltung dazu entwickeln. Dass jetzt überall Statuen demoliert werden oder sie entsorgt werden sollen, das kann René nachvollziehen, aber er hält es nicht für die richtige Strategie.
Es kann trotzdem natürlich nicht sein, dass wir die ganzen Statuen und die Gräber aus der Öffentlichkeit verbannen. Deswegen auch eine historisch-kritische Auseinandersetzung und Kontextualisierung.
Wie weit der Weg dahin noch ist, das will mir René zeigen. Wir gehen zu einer Tafel am Friedhofseingang.
Wir wollen ja jetzt das Grab von Lothar von Trotha finden und du wirst es auf dieser Liste von 87 Namen nicht finden, weil es das einzige Grab ist, der einzige Name, der durchgestrichen worden ist. Und auch die Kategorie der Ehrengräber ist durchgestrichen und auch sein Grab, die Nummer mit der 57, ist auch durchgestrichen. Das heißt, man kann eigentlich nur auf Verdacht sein Grab finden, indem man diesen durchgekritzelten Spuren folgt.
Die Stadt Bonn hat 2012 angewiesen, den Namen von der Tafel zu entfernen. Auch die Bezeichnung Ehrengräber. Unbekannte schreiben beides aber immer wieder hin. Dann kommt die Stadt und kratzt wieder weg. So geht das die letzten Jahre. Aber in der Auseinandersetzung mit kolonialem Erbe, menschenverachtendem Rassismus und unserer Verantwortung ist Wegkratzen einfach keine Lösung.
Wenn man das aus der Öffentlichkeit entfernt, man will es ja nicht vergessen. Man will eben eine kritische Spannung zu der Vergangenheit halten, damit man daran erinnert wird und weiß, woher wir kommen und auf was unsere Gesellschaft fußt.
Und wohin wir gehen wollen auch.
Und auch wohin wir gehen wollen, genau. Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch 3 Wochen nach dem Tod von George Floyd gehen die Proteste in den USA gegen Rassismus weiter. Und im Speziellen wollen wir uns jetzt mal Seattle angucken. Seattle an der Westküste, da haben nämlich Demonstrierende 6 Blocks abgeriegelt mit Barrikaden und dieses Gebiet zur polizeifreien Zone erklärt. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von unserer Nova-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles. Katharina, wie ist diese polizeifreie Zone entstanden? Seit wann gibt's die?
Also das ist seit genau einer Woche. Da gab es nämlich die heftigsten Proteste in Seattle und die Demonstranten haben da wirklich gegen die Polizei gekämpft. Es gab Tränengas und alles und besonders heftig war es in einem Stadtteil, nämlich Capitol Hill. Das ist so ein Szeneviertel, vielleicht vergleichbar mit dem Schanzenviertel in Hamburg, Köln-Ehrenfeld oder Berlin-Kreuzberg, um sich so ein bisschen ein Bild zu machen. Mhm. Und um diese Situation dort zu entschärfen, hat dann die Bürgermeisterin beschlossen, eine Polizeiwache in Capitol Hill räumen zu lassen, weil die Proteste natürlich sich auch sehr stark gegen die Polizei, wegen eben dieser Polizeigewalt richten. Und die Demonstranten haben dann quasi ihre Chance ein bisschen gewittert, haben Barrikaden aufgebaut, teilweise Bauzäune hochgezogen und haben sich dort sozusagen in eine autonome Zone, wie sie es selbst nennen, eingerichtet. Und bis jetzt hat das die Stadt auch so durchgehen lassen, haben erstmal nichts gesagt und auch nichts gemacht. Das heißt, im Moment weiß man auch noch nicht ganz genau, wie lange das gehen wird. Offensichtlich guckt man sich das erstmal an, ohne eben einzuschreiten.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Stimmung vor einer Woche war extrem aufgeladen. Wie ist es denn jetzt, eine Woche später? Wie ist jetzt die Atmosphäre in dieser polizeifreien Zone?
Es ist interessant, weil die sich ja auch selbstautonome Zone nennen und man hat da, glaube ich, auch relativ schlimme Bilder vor Augen. Tatsächlich ist es wohl eher so eine Art Volksfeststimmung dort vor Ort. Ich habe mir viele Videos und Bilder angeguckt. Also da gibt es dann Würstchen, Stände. Es gibt jeden Tag ein Kulturprogramm mit Lesungen und Filmvorführungen und das Ganze scheint sehr friedlich abzulaufen. Das ist so ein bisschen eine Art Hippie-Szene, die sich da wohl eingefunden hat. Die Menschen zelten da auch teilweise und es geht eher wohl darum, vor allem symbolträchtig zu zeigen, wir kommen eben auch hier ohne Polizei aus und wir wollen ein Signal setzen und unsere Proteste hier friedlich weiterführen.
Und das soll jetzt ein Dauerzustand werden oder was soll das werden? Also ist das, weiß ich nicht, vielleicht auch so eine Art Experiment, um einfach mal zu gucken, wie lang kann man das so machen?
Mit Sicherheit. Also mich erinnert das so ein bisschen an Occupy. Da hatten wir ja auch verschiedene Aktionen, auch in Deutschland, die teilweise ja über Monate gingen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt länger geht. Dieses Experiment soll eben vor allem zeigen, wir wollen eine kleine Gemeinschaft bilden und wir wollen eben ohne Polizei auskommen. Man muss dazu wissen, die Polizei in den USA ist noch für viele, viele andere Dinge zuständig, die ist vielleicht nicht so ganz vergleichbar mit Deutschland. Also die gehen auch ein bisschen, nicht wie Sozialarbeiter, aber die gehen vor allem auch vor Ort, wenn es um Obdachlose geht, oder um schwierige soziale Situationen. Und die Kritik eben ja auch in der Polizei ist, das ist zu oft. Zu oft kommt die Autorität vorbei. Wir bräuchten mehr Sozialarbeiter. Wir bräuchten eher eine Art zivile Polizei, sag ich mal vorsichtig, die Konflikte löst, ohne dass eben gleich dann jemand mit einer Knarre vorbeikommt. Das ist so ein bisschen die Forderung der Demonstranten. Und das ist eben dieses Experiment, dass man zeigen will, wir könnten das auch auf eine andere Art und Weise lösen.
Wie kommt das denn eigentlich an in Seattle?
Also mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung relativ gelassen ist, aber es gibt natürlich auch viele Gegenstimmen. Zum Beispiel die Polizeigewerkschaft sagt, das geht gar nicht. Wir haben eben dieses polizeifreie Viertel, da passiert nicht Recht und Ordnung. Und vor allem die Polizei argumentiert stark dafür, diese Zone wieder räumen zu lassen.
Von Trump gehen wir jetzt einfach mal davon aus, hat es wahrscheinlich auch schon eine Reaktion gegeben auf Twitter.
Ja, absolut. Also nicht nur auf Twitter. Er spricht von Terroristen, die sich da eingenistet hätten und er sagt im Prinzip, wir müssten das Ganze ganz schnell räumen. Bei Fox News hat er sich auch dazu geäußert und wir können mal kurz reinhören.
We're not going to let this happen in Seattle. If we have to go in, we're going to go in.
Ja, und er droht im Prinzip damit mit der Nationalgarde, aber da hat die Bürgermeisterin der Stadt schon gesagt, das wird auf keinen Fall passieren, das sei illegal und man wolle eben auf einen Dialog setzen.
Katharina, danke an dich für diese frischen Eindrücke. Katharina Wilhelm in Los Angeles, unsere Nova-Korrespondentin, zu dem, was jetzt seit einer Woche in Seattle an der Westküste passiert. Da haben nämlich Demonstrierende Barrikaden aufgebaut und eine autonome, polizeifreie Zone errichtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die AfD hat immer wieder Probleme mit der Abgrenzung nach rechts. Parteichef Jörg Meuthen sagt zwar immer wieder, rechtsextreme Positionen hätten in der AfD nichts verloren. Und trotzdem spielen rechtsextreme Politiker wie Björn Höcke eine zentrale Rolle in der Partei. Jetzt hat der Verfassungsschutz entschieden, dass die gesamte Brandenburger AfD unter Beobachtung gestellt werden soll. Und damit ist Brandenburg nach Thüringen das zweite Bundesland, in dem die AfD beobachtet wird. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was genau bedeutet das jetzt? Was passiert jetzt?
Also die AfD Brandenburg, die ist jetzt ein Verdachtsfall. Das heißt, der Verfassungsschutz soll prüfen, ob der Landesverband extremistisch ist und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Er kann dafür Parteifunktionäre beobachten und auch die Parteigremien in Brandenburg und er darf jetzt verdeckt ermitteln und er darf zum Beispiel personenbezogene Daten sammeln. Also abhören, sowas geht prinzipiell auch, dafür braucht es aber noch eine extra Genehmigung.
Wie wird denn diese Neueinstufung begründet?
Also Landesinnenminister Michael Stübgen, der hat eine ganze Reihe von Gründen genannt, unter anderem die hier.
Die Brandenburger AfD ist geprägt von einem ethnokulturellen Volksbild, das Menschen anderer Herkunft oder Religion verächtlicht macht und somit gegen die Würde des Menschen verstößt. Die Brandenburger AfD ist in Teilen eng vernetzt mit rechtsextremistischen Strukturen und versucht dabei, die Brandmauern der Demokratie zu schleifen.
Die Einstufung, die hat sich schon so angedeutet in den letzten Wochen. Da hat der Brandenburger Verfassungsschutz schon gesagt, dass der Flügel immer mehr Einfluss in der Brandenburger AfD gewonnen hat und dass sich die Frage, beobachten wir jetzt oder nicht, immer stärker aufdrängt. Der Flügel, also die Strömung in und um die Partei, die wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, weil sie gegen Migranten hetzt und so gängige antisemitisch angehauchte Verschwörungsmythen verbreitet, zum Beispiel von einer globalen Finanzelite, die die Welt lenken würde. Und die Flügelanhänger, die haben auch immer mal wieder zum Systemumsturz aufgerufen.
Okay, Sophie, aber den Flügel hat die AfD doch aufgelöst.
Das stimmt. Seit Ende April hat der Flügel keine eigene Website mehr zum Beispiel und auch keinen Social-Media-Auftritt mehr, darf sich auch offiziell nicht mehr als Flügel treffen. Aber der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der hat zum Beispiel gesagt, der Geist des Flügels sei weiterhin Teil der Partei. Und das vermutet auch der Brandenburger Leiter des Verfassungsschutzes, Jörg Müller.
Ich denke, auch da werden wir genau hinschauen müssen. Gibt es Ersatzveranstaltungen? Gibt es weiterhin Formate, auf die man sich verabredet? Fakt ist, dass die Positionierung des Flügels in keiner Art und Weise zurückgenommen wurde. Keine der Aussagen ist revidiert worden. Und deshalb gehe ich davon aus, die Menschen, die Akteure sind weiter aktiv.
Also ich glaube, dass der Flügel wirklich tot ist, das glaubt aktuell keiner.
Warum ist denn der Flügel in Brandenburg so besonders stark?
Ja, Brandenburg gilt zusammen mit Thüringen und Sachsen so als Stammland des Flügels. Und das Verhältnis hat eigentlich Innenminister Stübgen ganz gut auf den Punkt gebracht in der Pressekonferenz heute.
In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel.
Also das sieht man auch so ein bisschen am Hin und Her mit dem bisherigen AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Der Verfassungsschutz sagt, Kalbitz ist rechtsextrem eingestellt und das war wohl auch dem Bundesvorstand der AfD ein bisschen zu viel. Der wollte sich von Kalbitz abgrenzen und hat ihn aus der Partei rausgeworfen mit der offiziellen Begründung, dass der laut Verfassungsschutz mal in einer Art Neuauflage der Hitlerjugend war. Kalbitz sagt, das stimmt nicht und geht gegen seinen Rauswurf gerichtlich vor. Er hat aber sowieso in Brandenburg anscheinend so viel Rückhalt, dass extra für ihn die Geschäftsordnung geändert wurde, damit er weiterhin in der AfD-Fraktion im Landtag sitzen kann, auch wenn er gar kein Parteibuch hat. Und diese Einstellung in seinem Rückhalt ändert anscheinend auch sein rechtsextremer Hintergrund nicht so viel, der aber tatsächlich immer deutlicher zutage tritt.
Nochmal ein kurzer Überblick. Der Verfassungsschutz beobachtet jetzt bundesweit die Junge Alternative. Das ist die Nachwuchsorganisation der AfD. Außerdem den Landesverband in Thüringen und jetzt eben auch den Landesverband Brandenburg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, vor ein paar Wochen hieß es ab nach Hause und ab dieser Woche heißt es bitte Rechnung zahlen. Das Auswärtige Amt schickt sie raus, diese Rechnung, und zwar für die Menschen, die bei der Rückholaktion im März und im April wegen der Corona-Pandemie aus dem Ausland nach Deutschland zurückgeflogen worden sind. Das betrifft so roundabout 250.000 Leute, die sind zurückgeholt worden. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat heute recherchiert dazu. Ilka, was heißt das denn jetzt für die, die da zurückgeholt worden sind? Also bisher mussten die noch nichts zahlen, jetzt kommen aber eben Kosten auf die zu. Was für ein Betrag ist das denn? Weiß man das?
Genaue Beträge gibt da das Auswärtige Amt noch nicht raus. Man muss also quasi abwarten, was dann am Ende auf dieser Rechnung steht, die man bekommt. Was das Auswärtige Amt aber schon sagt, ist, es wird da Pauschalen geben und die richten sich nach der zurückgelegten Entfernung, nach vergleichbaren durchschnittlichen Ticketpreisen und den Kosten vergleichbarer Rückholaktionen von anderen EU-Mitgliedstaaten.
Okay, das heißt, man muss sich im Moment vielleicht daran orientieren, was man für seinen Hinflug gezahlt hat.
Ja, zum Beispiel könnte man sagen, also ich habe heute mit Helena aus Berlin gesprochen. Die war im April in einem Ashram in Indien, als dort der Lockdown beschlossen wurde. Und bei ihr war das so, dass sie über die deutsche Botschaft immer wieder Infos bekommen hat. Sie hatte sich da über dieses Portal elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland des Auswärtigen Amtes registriert, war dann aber nicht in einem von diesen bisher kostenlosen Flügen.
Die deutsche Botschaft in Indien hat uns quasi auf diese Reservierungsliste gesetzt und somit hat KLM den Flug für meine Schwester und mich reserviert und wir hatten dann 24 Stunden Zeit, diesen Flug über diesen Link zu buchen und eben auch direkt zu bezahlen.
Sie hatte einen Flug von Delhi nach Amsterdam und sie hat da knapp 600 Euro für bezahlt. Und so jetzt meine Einschätzung, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch bei den noch nicht gezahlten Flügen in so eine ähnliche Richtung geht.
Jetzt hat man ja lange gar nicht so richtig was mitbekommen, also dass diese Rückholaktion eben dann auch tatsächlich was kostet. Wie kommt das denn, dass diese Zurückgeholten jetzt zahlen müssen?
Ja, das ist eigentlich im Prinzip keine neue Info. Die Münchnerin Theresa Böhm, die hat diese Rückholaktion ihrer Eltern aus Mexiko mitorganisiert und war im Gespräch mit Kollege Markus Sambale. Und er hat sie gefragt, ob sie schon eine Rechnung bekommen hat und ob sie das vorher wusste, dass es eine geben wird.
Nee, also wir haben nichts gehört und warten jetzt immer noch. Man hat nur unterschrieben bei dem Formular, bei dem man seine Daten angegeben hat, dass man bereit ist, dafür was zu zahlen im Nachhinein.
So, und was sie meint mit unterschrieben, das ist eine Erklärung gemäß Paragraph 6 Konsulargesetz. Die haben diejenigen bekommen, die im Ausland festgesteckt haben und die konnte ich mir heute mal anschauen. Da steht fett gedruckt der Satz drin: Ich erkenne die gesetzliche Verpflichtung zur Erstattung anteiliger Kosten der Katastrophenmaßnahmen an. Auf Deutsch, Englisch, Französisch.
Und warum übernimmt der Staat die Kosten nicht für diese Rückholaktion?
Ja, Außenminister Heiko Maas, der sagt, weil es ungerecht wäre.
Das ist auch notwendig, auch aus Gleichbehandlungsgrundsätzen, weil wir bei der Rückholaktion natürlich auch mit privaten Anbietern zusammengearbeitet haben und diejenigen, die mit kommerziellen Fluggesellschaften zurückgeflogen sind, ihre Tickets bezahlen mussten. Und deshalb wollen wir, dass alle auch entsprechend gleich behandelt werden.
Ja, Leute wie Helena zum Beispiel, Helena aus Berlin, haben wir zuerst gehört, die haben ja ihren Flug schon gezahlt und die werden dann eben benachteiligt. Trotzdem wird jetzt diese Rechnungsausstellung kritisiert, unter anderem zum Beispiel vom Deutschen Reiseverband, das ist ein Interessenvertreter der Reisewirtschaft in Deutschland. Und die schreiben auf Twitter, apropos Rückholaktion, 180.000 deutsche Urlauber haben Reiseveranstalter seit Mitte März zurückgeholt, ohne den Kunden Rechnungen auszustellen. Die beziehen sich aber in ihrem Fall zum Beispiel auf Pauschalreisen.
Ja, okay, also einige hatten ja dann eben vielleicht auch schon Rückflüge gebucht und konnten die dann nicht nehmen. Dann zahlen die im Endeffekt doppelt?
Ja, das ist gerade bei einigen so. Also vor allem, glaube ich, bei Individualreisenden. Die Fluggesellschaften, die müssen aber zurückerstatten, wenn der Flug annulliert wurde. Dazu gibt es eine Fluggastrechteverordnung der EU. Und viele Fluggesellschaften, die bieten gerade Gutscheine an. Die muss man aber nicht annehmen. Die Verbraucherzentrale, die bietet da einen Musterbrief an, mit dem man sein Geld bei der Airline zurückfordern kann. Außerdem empfehlen die dann zusätzlich auch noch eine Frist von einer Woche für die Geldrückzahlung zu setzen. Und das kann man sich alles angucken, aufgelistet, Musterbrief und die Rechte auf der Webseite verbraucherzentrale.de.
Wenn ihr in der Corona-Pandemie im Ausland festgesteckt seid und mit der Rückholaktion des Auswärtigen Amtes nach Deutschland geholt worden seid, also wieder zurück, dann erwartet euch in den nächsten Tagen sehr, sehr wahrscheinlich eine Rechnung. Wie hoch die werden könnte und warum ihr zahlen müsst, das hat euch aus unserem Nova-Team Ilka Knigge erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gehst du in den Supermarkt, kaufst du dir ein 6er-Pack Eier und dann brütest du die aus zu Hause. Ja, wirklich. Das kann man wohl machen. Also eine Britin auf jeden Fall, die hat das gemacht. Die hat sich wirklich während des Corona-Lockdowns Enteneier gekauft aus dem Supermarkt. Und dann hat die zu Hause 3 Entenküken ausgebrütet. Und das funktioniert wohl auch mit Hühnereiern. Das klingt wirklich ein bisschen weirdo. Und deshalb habe ich mal drüber gesprochen mit Inga Feige. Die verleiht Hühner und auch Brutmaschinen. Also Frau Feige, ich kann wirklich zu Hause Eier ausbrüten, Hühnereier. Das funktioniert wirklich.
Ja, Sie müssen natürlich schon ein bisschen darauf achten, welche Eier Sie kaufen. Wenn Sie jetzt also Eier aus der Legebatterie kaufen, Bodenhaltung, wo wirklich nur Hennen ganz alleine gehalten werden und keine Hähne weit und breit sind, dann wird da natürlich auch gar nichts schlüpfen. Aber wenn Sie zum Beispiel Bio-Eier nehmen, da können Sie davon ausgehen, dass die meisten Bauern tatsächlich Hähne auch in ihrer Hühnerherde halten.
Ah, okay, also das heißt, die ist schon wichtig, dass die Hähne und die Hennen zusammen auf der Wiese rumhängen, damit da im Endeffekt auch das Ei irgendwann mal befruchtet werden kann.
Genau, wie überall im Leben. Es braucht einen Mann, nicht nur eine Frau. Insofern muss der Hahn seinen Job gemacht haben. Das heißt, im Fachjargon nennt man das, der muss die Hühner getreten haben. Wenn er das getan hat und recht fleißig war und da man gerade Glück hat, dass man eins dieser Eier erwischt, die befruchtet sind, dann kann man tatsächlich da ganz normal auch Küken ausbrüten.
Ah, okay, also Sie sagen am besten Bio-Ei, aber ich kann es nicht vorher erkennen. Das ist Glückssache. Ich kann jetzt nicht vorher am Ei irgendwie, gibt es keine Stelle oder irgendetwas, was das Ei als befruchtet ausweist.
Nein, Sie können von außen gar nichts erkennen. Sie können die einfach dann nur in die Brutmaschine legen und nach 7-8 Tagen können Sie die durchleuchten, schieren nennen wir das. Dann können Sie eben sehen, ob sich da so ein, wie so ein Spinnengebilde langsam drin entwickelt. Das sind dann diese Blutäderchen. Und dann wissen Sie, das Ei war befruchtet und da hat langsam schon angefangen, dass da Leben drin entsteht.
Also im Endeffekt ist auch ein bisschen Glück, ob eben eins dabei ist oder nicht bei den Bio-Eiern. Okay.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie natürlich den Vorteil, Sie vermieten Brutmaschinen. Das heißt, Sie haben zu Hause auch eine rumstehen, hat ich jetzt zum Beispiel nicht. Was könnte ich denn anstattdessen nehmen? Tatsächlich meinen Ofen, in den ich auch meinen Kuchen backe?
Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die erzählt, dass sie ihre Küken immer im Backofen ausbrütet. Aber das bedeutet natürlich, dass sie dann 3 Wochen lang ihren Backofen auch nicht wirklich benutzen können, weil 21 Tage dauert es, bis da Küken schlüpfen können. Und die brauchen eben eigentlich schon eine relativ besondere Temperatur. Also ich brüte hier immer in meinem Brutapparat mit 37,8 Grad. Das ist also sehr speziell. In den letzten Tagen stellen wir auf 37,5 runter. Aber die Bekannte schwört da drauf, im Backofen geht es auch. Man muss auf jeden Fall eine Wasserschale mit in den Backofen stellen, damit dann wirklich auch genug Luftfeuchtigkeit da ist. Aber diese neuen Maschinen sind natürlich schon großer Luxus, weil man da tatsächlich dann auch wirklich die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur richtig einstellen kann.
Aber es ginge tatsächlich auch im Ofen. Wenn die Küken dann nach den 21 Tagen aus dem Ei rauskommen, sich da rauspicken, ganz vorsichtig, was muss ich denn dann machen? Also was brauchen die dann?
Letztendlich bleiben die dann 24 Stunden erstmal noch in der Brutmaschine zum Beispiel, weil die in den ersten 24 Stunden kein Wasser und kein Futter aufnehmen müssen und dieses Schlupfklima für sie einfach das Richtige ist. Da geht es ihnen gut und wenn die dann richtig getrocknet sind, die sehen ja am Anfang noch gar nicht so ansehnlich aus. Also die
nicht so flauschig, ne?
Nein, da kleben die Federn noch an den Küken und man sieht jedes, die ganze Haut und jeden Knochen sieht man da noch. Und ja, wenn die dann richtig abgetrocknet sind, dann hat man so dieses Küken, was man sich eigentlich vorstellt, diese flauschigen Federbällchen. Und die kommen dann, also ich habe die immer in so einem, wie so einem alten Kaninchenkäfig. Da brauchen die auch wieder Wärme. Also es gibt entweder Wärmelampen oder Wärmeplatten, wo die Küken sich drunter setzen können, und Wasser und Kükenfutter.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Frau Feige, Ihre Einschätzung, ist das eine gute Idee, das zu machen, oder sollte man es besser bleiben lassen?
Ich frage mich eben so ein bisschen, warum man es tun sollte, weil wenn ich einfach nur mal Küken ausbrüten will, muss ich mir natürlich auch überlegen, am Ende habe ich die Küken ja auch. Und die Hälfte der Küken ist nach Wahrscheinlichkeit ein Hahn. Also wenn ich Hühner für meinen eigenen Garten haben will und die Hälfte davon Hähne sind, muss ich zum Beispiel mir schon mal überlegen, wo die hinterher hinkommen. Und zum anderen, wenn ich wirklich Hühner haben möchte, Hühner halten möchte, dann sollte ich wirklich lieber mir gezielt Bruteier aussuchen. Das sind dann auch nicht viel andere Eier als die, die ich im Supermarkt kaufe. Aber ich kann mir zum Beispiel die richtige Hühnerrasse aussuchen, die ich gerne haben möchte. Weil das, was ich in dem diese Bio-Eier, die ich ausbrüte, sind ja letztendlich von Hybridhühnern, wo ich also eine wilde Kreuzung am Ende wieder bekomme. Also nicht ein spezieller Hühnerrasse, sondern ja, Ein Zufallsprodukt der Natur,
würde man sagen, beim Hund. Ne? Genau, ja. Okay, gut.
Also wenn ich wirklich unbedingt ausbrüten will, da kann ich überall einfach rumfragen und sei es beim Bauern um die Ecke und fragen, ob ich da ein paar Eier abhaben kann. Da muss ich nicht unbedingt die aus dem Supermarkt nehmen.
Inga Feige hat uns erklärt im Update in Deutschlandfunk Nova, wie man Hühnereier zu Hause ausbrüten kann, aber so wirklich empfehlen würde sie dann im Endeffekt nicht. Das war das Update für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen dann frische Ausgabe mit Ilka Knigge, unserer Nova-Reporterin, und auch mit mir. Wir sind beide wieder am Start.
Tschö für heute.
Tschüss für heute. Sonja Meschkat, mein Name. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.